Die Presse.
Heute vor einem Jahr war Karl Nehammer noch ÖVP-Chef und die erste Dreierkoalition Österreichs mit der SPÖ unter Andreas Babler und den Neos mit Beate Meinl-Reisinger schien voll auf Schiene. Und dann kam der große Plot-Twist. Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Schön, dass Sie zuhören. Ja, und gelandet sind wir dann dennoch bei einer türkis-rot-pinken Koalition, allerdings mit Bundeskanzler Christian Stocker und dann erst im März 2025. Und seitdem ist es der Bundesregierung nicht gelungen, in den Umfragen aus dem Tief zu kommen. Der Kampf gegen die Inflation in Kombination mit schlechten Wirtschaftsdaten und dem Zwang zum Sparen ist nicht gerade eine großartige Ausgangsposition. Andererseits, man könnte sich ja durchaus als Retter und Reformer Österreichs positionieren. Frei nach dem Motto, nichts zu verlieren. Wie geht's dieser Dreierkoalition jetzt 10 Monate nach dem Start? Irgendwo zwischen Billigstromgesetz, Kopftuchverbot und Mercosur-Ablehnung, jedenfalls im Umfragetief. Darüber rede ich heute mit unserem Innenpolitikchef Oliver Pink. Hallo Oliver, schön, dass du dir die Zeit nimmst heute bei uns im Podcast-Studio. Danke, Hallo. Dass du da bist. Ich habe gleich die beste aller Fragen für dich zum Einstieg. Es hat sich eigentlich noch gar kein Name für unsere Dreierkoalition herauskristallisiert. Wir haben über Dirndl-Koalition spekuliert und Österreich-Ampel oder so. Hast du da was beobachtet, was sich da tut in diesen Dingen?
Eigentlich nicht, nein. Also es gibt also keine Schlagwort-Phrase für diese Koalition, ja.
Die Dreierkoalition.
Dreierkoalition oder Türkis-Rot-Pink ist, glaube ich, das Gängigste.
Vor einem Jahr, so knapp vorm Jahreswechsel, hat ja alles schon auf die Dreierkoalition hingedeutet. Dann sind die Neos Anfang 25 ausgestiegen. Karl Nehammer war als ÖVP-Chef Geschichte. Dann gab es ÖVP-FPÖ-Verhandlungen. Und dann wurde Christian Stocker doch noch Bundeskanzler mit einer Dreierkoalition mit Neos und SPÖ. Ich komme jetzt mit einem Titel von einem deiner Leitartikel von letztem Jahr, aber keine Sorge, hat gut gepasst. Türkis-Rot-Pink braucht auch einen blauen Anteil. Hat es die Regierung geschafft, jetzt der allgemeinen Unzufriedenheit im letzten Jahr etwas entgegenzusetzen?
Hat sie nicht, nein. So viel kann man, glaube ich, sagen. Also die Regierung kam am Anfang doch gut an, hat man den Eindruck, weil sie eben zustande kam. Das war schon ein großer Erfolg. Und weil sie mit Christian Stocker einen Bundeskanzler hat, der viele überrascht hat. Viele kannten ihn nicht, aber er hat sich als sehr unprätentiöser, umgänglicher Bundeskanzler erwiesen, der dann halt schon einmal die wichtigsten Sachen angepackt hat, muss man sagen, mit seiner Regierungsmannschaft und der auch nach wie vor wirklich gut angeschrieben ist, nicht nur in der eigenen Partei, was ja in der ÖVP auch nicht ganz so einfach ist, sondern auch bei den anderen. Also man hört aus SPÖ und Neos-Kreisen, dass Stocker einer ist, der diese Koalition wirklich zusammenhält und das gut macht und dass so eine Art Mediator auch ist. Und das andere ist, dass die Unzufriedenheit da ist und aus Sicht der Regierung wird es auch untermauert von Umfragen, ist die Inflation sicher ein wesentliches Thema. Und da versucht die Regierung halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegenzusteuern, indem jetzt einmal angesetzt wird beim Thema Energie, weil man eben das Energiethema dafür ausgemacht hat, dass es eben hauptverantwortlich ist als Treiber der Inflation, versucht jetzt mit allen möglichen Dingen, kurzfristigen, nachhaltigen, die Energiepreise zu senken und somit auch die Inflation zu senken. Ob das wirklich funktionieren wird und nicht wieder die Inflation antreibt, in weiterer Folge wird man sehen.
Man hat das Gefühl, egal was die Regierung macht, es wird immer als kleiner Schritt dann gleich kritisiert. Wo ist das große Ganze? Als Opposition hat man es natürlich besonders leicht, aber sind dir da Leuchtturmprojekte, dieses Wort ist ja auch noch neu vom letzten Jahr, in Erinnerung geblieben, die Regierung letztes Jahr erreicht hat?
Nee, es ist vieles, wie Sepp Schellhorn das nennen würde, Realpolitik. Es ist vieles Kompromisse und wirklich ein Paradebeispiel dafür ist eben dieses Deregulierungspaket von Sepp Schellhorn, wo man das sehr gut sehen kann. Also Schellhorn war früher einer, der als Wutwirt quasi alles besser wusste und wusste, wo man den Staat und seine Unternehmen von den Fesseln befreit. Jetzt sitzt er in der Regierung und sieht, so einfach ist das alles nicht, weil es gibt Interessen, die ausgehandelt werden müssen. Es gibt widerstrebende Ansichten der Koalitionspartner. Also Schellhorn hat jetzt das erlebt, was Herbert Kickl möglicherweise noch bevorsteht. Also er schimpft sich relativ leicht, wenn man in der Opposition ist, aber wenn man regiert, sieht die Sache ein wenig anders aus.
Wenn wir gerade beim Thema Schellhorn sind, das ist mir noch der Drei-Bundesländer-Saga von ihm eingefallen. Große Föderalismusreform. Die ÖVP ist da ja sofort auch kritisch gewesen, dass da die Bundesländer nicht irgendwie zusammengelegt werden. Ist das eine realistische Planung, da etwas zu tun?
Gut, man muss der Fairness halber sagen, Sepp Schellhorn hat das in einem Interview extra darauf hingewiesen, das ist nur seine persönliche Meinung, es ist nicht geplant und sonst was und das wird auch nicht gehen, aufgrund der historischen Gegebenheiten, aufgrund der doch, ja, eigenwilligen, aber man könnte auch sagen, patriotischen Verfasstheit der Bundesländer und ihrer Menschen. Also das wird so einfach nicht sein. Das war seine persönliche Vorstellung, weil man eben sagen könnte, es reichen in der Größenordnung von Österreich 3 Bundesländer, die man zumindest verwaltungstechnisch zusammenlegen kann. Aber, und das ist schon ein springender Punkt, das Meisterstück dieser Regierung könnte werden, sollte werden, eine wirkliche Föderalismusreform. Ja, das ist, glaube ich, das große Projekt, das natürlich auch einhergeht mit Schuldenabbau und allem Möglichen. Also man müsste, und man versucht es auch, die Frage ist, was kommt raus, sich einigen Bund und Länder auf einen gemeinsamen Weg. Wo gehört was hin? Also gibt es eben den Vorschlag, dass man aus einer Hand zum Beispiel die Gesundheit bei dem einen Player belässt und die Bildung zum anderen gibt. Und es gibt natürlich im Rahmen von neuen Landesverwaltungen und einer Bundesverwaltung auch Potenziale, die sich überschneiden, wo etliches zu heben wäre. Also das ist das Hauptthema dieser Regierung und wird es auch werden, diese sogenannte Reformpartnerschaft, besteht halt bisher aus Absichtserklärungen. Wenn das mit Leben gefüllt wird und da ein großer Wurf gelingt, hätte die Regierung ihre Existenzberechtigung mehr als gerechtfertigt.
Wie ist denn die Balance zwischen den drei Koalitionsparteien? Wie beurteilst du das? Bei Grün-Türkis hatten wir immer das Beste aus beiden Welten. Jedem wird sein Bereich gegeben. Siehst du da das bei der Dreierkoalition ähnlich, dass sich da jeder sozusagen verwirklichen kann?
So hat es begonnen. Also so war das ausgemacht. Jeder lässt den anderen den Spielraum. Jeder bringt einmal seine Prestigeprojekte durch. Das geht natürlich quasi am Reißbrett, wenn man das so plant von Anfang an, ganz gut. Nur jetzt wird der Spielraum natürlich enger. Jetzt kommen Themen dazu, die halt einfach dazukommen, die von vornherein nicht so geplant waren, wo es dann eben zwangsläufig Überschneidungen anderer Ansichten gibt. Also man könnte jetzt sagen, das Deregulierungspaket ist ein Projekt der NEOS, das den NEOS zusteht. Da können die machen, was sie wollen, können sie aber natürlich nicht, weil die SPÖ, was jetzt Deregulierung im Unternehmersektor betrifft, nicht auf einer Wellenlänge schwimmt wie die NEOS. Also natürlich sagen die NEOS auch, wir hätten gerne gemacht noch für Unternehmer, aber es war halt nicht möglich, weil da gibt es noch die SPÖ, es gibt die Gewerkschaft, es gibt die Arbeiterkammer, also auch die ÖVP natürlich und aktuelles Thema auch, also Mercosur zum Beispiel gerade aktuell, also da geht der Bruch in einer Partei durch, nämlich bei der ÖVP, da hat der Wirtschaftsflügel andere Ansichten als der Bauernbund und da macht, wenn man so will, der Bauernbund gemeinsame Sache mit der SPÖ und auf der anderen Seite stehen die NEOS und der Wirtschaftsflügel der ÖVP. Also das ist, wie gesagt, alles nicht so einfach in der Realpolitik und Sepp Schellhorn hat das auch schon.
Und kann die SPÖ da ihre Zielgruppe da bedienen sozusagen? Hat die SPÖ da auch schon Erfolge feiern können?
Nein, bei der SPÖ ist es ein bisschen schwierig, weil es gibt nicht nur eine SPÖ, es gibt mehrere SPÖs. Also es gibt die Babler SPÖ, die relativ eng geführte Bundespartei. Dann gibt es die SPÖs in den Ländern, die teils divergierende Ansichten haben. Also einerseits so die neue junge Garde in den Bundesländern, die durchaus einen pragmatischeren, rechteren Kurs fahren. Und dann gibt es noch die mächtige Wiener SPÖ, deren großes Ziel ist der Machterhalt und nur keine wählen und die jetzt auch nicht sonderlich glücklich sind mit Andreas Babler, aber auch keinen Wirbel auf Bundesebene haben wollen, den einmal machen lassen. Und Andreas Babler hat es da durchaus nicht einfach, da musst du verschiedene Interessen ausgleichen, nicht nur mit den Koalitionspartnern, sondern auch in der eigenen Partei. Und man muss durchaus anerkennen, dass er, der ideologisch vom wirklich linken Flügel kommt, sich da ganz gut eingefügt hat als Vizekanzler und das ganz passabel hinbringt, ja.
Wenn man jetzt auf die Umfragen schaut und jeder, der sich für Innenpolitik interessiert, macht das auch. Das sind ÖVP und SPÖ ja unter 20%, die FPÖ wahrscheinlich mal über 35, mal drunter. Mhm. Da tut sich auch nichts, beziehungsweise es geht eher abwärts.
Richtig, ja.
Wie geht eine Regierung damit um?
Ja, also das Ganze ist eine schwierige Ausgangssituation. Ja, also die Regierung versucht zu tun, was sie im Rahmen ihrer jetzt besprochene Möglichkeiten tun kann. Aber es gibt halt noch so etwas wie einen, nennen wir es Zeitgeist. Ja, der findet nicht nur in Österreich statt, sondern auf der ganzen Welt. Das geht von Donald Trump bis Giorgia Meloni, von Chile bis Tschechien. Also es gibt quasi einen rechtspopulistischen Zeitgeist. Das ist so. der funktioniert auch, zieht viele Menschen an, hat, wenn man so will, den linken Parteien die Arbeiter weggenommen und den konservativen Parteien die Programmatik abspenstig gemacht. Also die rechtspopulistischen Parteien sind heute, was so alte konservative Werte betrifft, wie Tradition, Heimat, Familie, zum Teil auch Religion, einfach glaubwürdiger für viele Menschen. Ja? Und gegen diesen Zeitgeist anzurennen, ist schwierig, egal was man tut. Da wird man halt sehen, wie das Match allalong ausgeht, lässt sich schwer voraussagen.
Ich denke mal nur zum Beispiel, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden aus Sicht der Parteien von den Umfragen. Ich meine, es geht schon nach unten, aber warum ist da nicht, oder warum schafft es die Regierung vielleicht nicht, diesen Drive auch nach außen auszustrahlen, wir ziehen den Karren jetzt aus dem Dreck?
Na, es braucht dafür schon auch einen Typus Politiker, der rhetorisch, der glaubwürdig ist, aber auch das auch vermitteln kann. Rhetorisch, im Fernsehen, bei Diskussionen, auf einer Bühne. Das muss man jetzt Herbert Kickl lassen, der kann das. Also der hat eine geschlossene politische Gemeinschaft geschaffen, mit lauter Anhängern, die begeistert für ihn durchs Feuer gehen, zieht auch die Pfeile auf sich. Ich glaube, das ist auch ein gewisses Erfolgsmerkmal für Politiker heutzutage. Du brauchst auch Feinde. Und musst für deine Anhänger oder deinen Anhängern das Gefühl geben, du gehst jetzt für die durchs Feuer. Donald Trump macht das, Giorgia Meloni, also alle rechtspopulistischen Anführer machen das irgendwie, denn es ist egal, wie die öffentliche Meinung ist, wie die Medien ticken, was die politischen Gegner sagen. Die sagen, ich habe ein Programm, ich stehe dafür, ich stehe für euch ein und scharen dadurch Anhänger um sich, die sich auch eins fühlen mit dem Parteianführer. Und Herbert Kickl gelingt das ganz gut. Es ist das vielleicht auch, was wir Politik nennen. Also nicht nur Sachpolitik, sondern Politik auf einer Gefühlsebene. Also Herbert Kickl stellt sich auf eine Bühne und bringt das rhetorisch so drüber, dass alle gebannt zuhören und auch mitgehen und schafft so eine Art, ja, politisches Heimatgefühl. Ja. Schaffen auf dieser Gefühlsebene rechtspopulistische Parteien oft besser als eher nüchterne Sachpolitiker auf Regierungsebene. Deswegen verlieren auch Regierungsparteien relativ oft heutzutage Wahlen und gewinnen sie nicht.
Wenn wir schon über die FPÖ gesprochen haben, reden wir noch kurz über die andere Parteienopposition, den Grünen. Haben die rasch gelernt, wie Opposition geht?
Ja, also die Grünen-Chefin Gewessler hat das relativ rasch gelernt, weil sie kommt ja auch quasi aus einer NGO, die ja quasi schon per Definition eher eine Nichtregierungsorganisation, also quasi oppositionell irgendwie gepolt sind. Sie kommt daher, hat sich dann eben eingefügt in ihre Regierungsrolle, hat aus ihrer Sicht oder aus grünen Sicht doch einige oder viele Dinge durchgesetzt und versucht hat jetzt Oppositionspolitik zu machen. Ja, jetzt nicht so auffällig wie Herbert Kickl, aber ich glaube, in dessen, was die für ihre Anhänger machen können und wollen, macht sie das ganz passabel, ja.
Nochmal zurück zu den prägenden Figuren in der Dreierkoalition. Du hast schon gesagt, Kanzler Stocker dürfte da eine recht verbindende Funktion haben, die auch anerkannt wird. Atmosphärisch funktioniert das mit den drei Parteien? Weil Streit öffentlich gibt es jetzt nicht wirklich, bis auf ein paar Randthemen.
Das funktioniert aufgrund der handelnden Personen. An der Spitze funktioniert es sehr gut. Auch in der Koordinierung von den Regierungskoordinatoren scheint das sehr gut zu funktionieren. Das Risiko, was alle haben, sind die eigenen Parteien. Also wenn die Umfragen so bleibend noch weiter absinken, dann wird es vermutlich den ersten Aufstand in der SPÖ geben und den zweiten in der ÖVP. Bei den Neos ist auch nicht mehr so alles Eitelwonne, wie es früher war, wie sie noch in Opposition waren. Also da wird die interne Kritik auch lauter von jenen, die für diese Regierung sind, ohne Wenn und Aber, und für denen, die der Regierungsbeteiligung immer skeptisch gegenüberstanden. Aber am schwierigsten wird es für die SPÖ, weil eben in den Ländern der Unmut doch vorhanden ist. In der ÖVP überdünkt es jetzt noch alles Christian Stock, aber wenn es dann zum Wahltermin hingeht, ist noch ein bisschen hin, da wird man sich auch in der ÖVP die Frage stellen, können wir mit dem verdienstvollen Christian Stocker, der uns jetzt quasi so toleriert hat, aus ÖVP-Sicht natürlich, aber können wir mit dem in eine Wahl gehen, wird er eine Wahl gewinnen, weil ein altes Sprichwort besagt, das ist nicht ganz falsch, man wird nicht gewählt für die Taten der Vergangenheit, sondern für eine Erzählung für die Zukunft. Oder aufgrund der Angst der Menschen, dass, wenn eine neue Regierung kommt, irgendwas verloren geht, was sie schon hatten. Und da ist die Frage, ob für diese Erzählung Christian Stocker der Richtige ist oder ob es nicht jemand ist, den wir noch nicht kennen oder jemand, den wir schon kennen, wie Sebastian Kurz zum Beispiel. Das schwebt natürlich auch immer über dem Stocker drüber, weil wenn Kurz etwas konnte, ist es eine Geschichte zu verkaufen.
Stocker beteuert ja, er will antreten als Spitzenkandidat. Hältst du das für wirklich seinen Wunsch oder ist das eher ein Versuch, diese Diskussion jetzt einmal in die Zukunft zu schieben?
Er wollte halt einmal, glaube ich, jetzt einmal, nachdem er länger im Krankenstand war und da schon irgendwelche Debatten aufgetaucht sind, kommt er wieder oder kommt er nicht. Er wollte jetzt einmal quasi einen Flock einschlagen und sagen, so, ich bin jetzt wieder da und ich bleibe auch, damit das einmal die Fronten geklärt sind, damit es da keine weiteren Debatten, keine Machtvakuumfrage gibt. Ob es dann wirklich so sein wird bei der Wahl, wird man sehen, aber er hat das jetzt aus ÖVP-Sicht sicher gut gemacht. Man ist ihm auch dankbar. Gut, das ist Dankbarkeit keine Kategorie, keine politische Mission, aber an sich würde man ihn schon antreten lassen, noch einmal, so wie es ja auch beim Karl Nehammer war, denn der durfte, da gab es ja auch Debatten vorher, ist er der Richtige für die Wahl, durfte, weil er das als Kanzler gut gemacht hat, auch noch einmal antreten, hat ein wenig gebracht und beim Stocker war es das Gleiche.
Also trotz aller innerparteilichen Unruhen in allen drei Parteien, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wir dasselbe Trio, das jetzt an Spitze steht, in ein paar Jahren?
Genau. Ich meine, die Chance des Stocker ist diese alte Angela Merkel-These, dass jemand, der jetzt nicht mit großem Charisma gesegnet ist, was Angela Merkel auch nicht war, aber relativ stringent und unaufgeregt regiert hat, dann doch belohnt wird für diese Regierungsperformance. Das kann man jetzt dann politisch natürlich Jahre später anders bewerten, aber Merkel wurde eigentlich auch gewählt, obwohl sie eigentlich auch kein Votegetter war von ihrer Persönlichkeit her. Und wenn Stocker das gelingt, sich da als souveränen, über den Dingen stehender Sacharbeiter zu positionieren, dem die Menschen vertrauen und dem sie das Staatsschiff weiter in die Hände geben wollen, weil sie Sorge haben, dass es dann auch größere Brösel gibt, dann hat er eine Chance, ja.
Ähnliches gilt vielleicht für die Regierung bis zum gewissen Grad. Oder siehst du da irgendwo Bruchstellen in näherer Zukunft, die dafür gröbere Konflikte sorgen könnten?
Ein Damoklesschwert ist das Budget. Also das, wenn es da noch weiter, das Defizit noch weiter steigt, wird man natürlich neue Maßnahmen andenken müssen, sei es jetzt Einsparungen irgendwo im Sozialbereich, was der SPÖ nicht gefallen wird, oder neue Steuern, was der ÖVP nicht gefallen wird. Also da kann es schon Schwierigkeiten geben. Ja.
Und was hat dich im letzten Jahr am meisten überrascht?
Naja, der Kanzler, den vorher keiner kannte, nämlich Christian Stocker. Ja. Also in Wahrheit war das die größte politische Karriere seit langem. Ein Politiker, der zuerst nur Regionalpolitiker war in einer Stadt in Niederösterreich, dann irgendwie ein Parlamentsmandat bekam, weil jemand anderer das zurückgelegt hat, dann auf einmal Generalsekretär wurde und eigentlich als Generalsekretär mit seinem Parteichef Karl Nehmer hätte gehen sollen. Das ist an sich immer so und wäre auch in dem Fall so geplant gewesen. Und dann wirklich über Nacht Parteichef wird und dann Bundeskanzler, obwohl seine Partei eigentlich zuerst nur um den Vizekanzler verhandelt hat. Und der das dann relativ passabel gemacht hat, war eigentlich vom Hauptberuf nicht Politiker, sondern Anwalt, war eine Überraschung. Ja.
Ich danke dir für deine Analyse. Vielen Dank.
Bitte.
Und wenn Sie sich für die österreichische Innenpolitik interessieren, dann kann ich Ihnen noch den Newsletter von Oliver Pink ans Herz legen. Das Innenpolitik-Briefing landet dann jeden Mittwoch in Ihrem Mail-Eingang. Oliver Pink analysiert und kommentiert darin Zustände und Vorgänge in der heimischen Politlandschaft. Sie können sich anmelden unter diepresse.com/innenpolitik. Im Namen des Audioteams der Presse sage ich Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag wünsche ich.